NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und diesen Themen: Busunglück in Spanien, 13 Austauschstudierende kommen ums Leben, historischer Besuch in Havanna, US-Präsident besucht erstmals Kuba, Tag 1 der neuen Regeln für Flüchtlinge, kaum Personal und viele offene Fragen. Nach dem Attentat von Istanbul, Täter offenbar mit Verbindung zum IS, Klage gegen die französische Staatsanwaltschaft. Anwalt des Terrorverdächtigen Abdesalam will dessen Auslieferung verhindern. Präsidentschaftswahl in der Republik Kongo. Opposition hofft dort auf politischen Neuanfang. Schwierige Mission in China. Bundespräsident Gauck besucht Peking. Und eine Bilanz der Leipziger Buchmesse. Herausforderungen der Flüchtlingsbewegung waren dort zentrales Thema. Außerdem ein Blick auf das Fußball-Bundesliga-Wochenende und die Formel 1. Tragisches Ende eines Studentenausflugs im Nordosten Spaniens. Ein Reisebus geriet heute früh auf die Gegenfahrbahn der Autobahn und stürzte um. 13 Menschen kamen ums Leben, mehr als 40 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich knapp 200 Kilometer südwestlich von Barcelona. Bei den Passagieren habe es sich um Studierende aus 19 verschiedenen Ländern gehandelt, teilten die katalanischen Rettungskräfte mit. Marc Dogge.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes wollte nicht ausschließen, dass auch Deutsche unter den Opfern sind. Der katalanische Ministerpräsident Puigdemont sagte am Mittag, unter den Opfern seien ausschließlich Frauen. Sonst hielt er sich mit Details zurück. Über die Identität der Opfer können wir noch keine genauen Angaben machen. Wir versuchen herauszufinden, wer genau im Bus saß. Insgesamt waren 5 Busse unterwegs. Möglicherweise hat der ein oder andere Passagier noch kurzfristig den Bus gewechselt. Insgesamt sollen 61 Menschen im Unglücksbus gesessen haben, die meisten von ihnen Erasmus-Studenten, die in Barcelona ein Auslandssemester machten. Unter den Insassen waren der Regionalregierung zufolge auch Deutsche. Sie waren dem Aufruf eines Studentennetzwerks gefolgt, zu einem berühmten Volksfest nach Valencia zu fahren. Die 5 Busse waren am frühen Morgen in einer Kolonne unterwegs zurück nach Barcelona. In der Nähe von Tarragona merkt der Fahrer des 4. Busses, dass etwas nicht stimmt. Sein Sohn Raúl berichtet im spanischen Radio. Mein Vater fuhr den Bus vor dem verunglückten Fahrzeug. Er sah in den Rückspiegel und merkte, dass der Bus hinter ihm verschwunden war. Er fuhr dann an der nächsten Tankstelle raus, versuchte den anderen Fahrer anzurufen, aber der ging nicht ran. Er bat seine Passagiere, jemanden im anderen Bus anzurufen. Was passiert war, erfuhren die Passagiere letztlich durch eine WhatsApp-Nachricht von einem der Studenten aus dem verunglückten Bus. Dessen Fahrer hat den Unfall leicht verletzt überlebt. Er wurde am Morgen verhört. Tests haben ergeben, dass er weder Alkohol noch sonstige Drogen im Blut hatte. Er gilt als erfahrener Chauffeur. Der Innenminister von Katalonien, Jordi Jané, glaubt nicht, dass der Straßenzustand an dem Unglück schuld sein könnte. Er geht von menschlichem Versagen aus. Es deutet alles darauf hin, dass der Bus zunächst nach rechts gedriftet ist. Als er mit der Leitplanke zusammenstieß, riss der Fahrer offenbar mit aller Kraft das Steuer herum, sodass der Bus auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Bus stürzte um. Ein entgegenkommendes Auto prallte mit ihm zusammen. Dessen Passagiere überlebten verletzt. Das Unglück von Tarragona ist eines der schwersten Busunglücke der letzten Jahre in Spanien. Noch am Nachmittag liefen die Bergungsarbeiten. Die Autobahn blieb teilweise gesperrt. Spaniens König Felipe VI. Und Ministerpräsident Mariano Rajoy haben den Angehörigen ihr Beileid ausgedrückt.
Es ist ein Besuch, der zu Recht als historisch bezeichnet wird. US-Präsident Obama wird heute Abend in Kuba erwartet. Als erster amtierender US-Präsident seit fast 90 Jahren. Es ist der bisherige Höhepunkt der Annäherung zwischen den beiden jahrzehntelang verfeindeten Staaten. Im vergangenen Sommer hatten die USA und Kuba schon ihre Botschaften im jeweils anderen Land wieder eröffnet. Die USA strichen Kuba außerdem von ihrer Liste der Terrorstaaten und lockerten Reise- und Handelsbeschränkungen. Anne-Kathrin Mellmann über die Erwartungen an den Obama-Besuch in einem sich gerade stark verändernden Land.
Kubaner und US-Amerikaner leben ihre neue Beziehung schon längst. In der Altstadt von Havanna wimmelt es von US-Besuchern. Vor einigen Jahren war das noch undenkbar und verboten durch das seit 54 Jahren geltende Embargo gegen den kommunistisch regierten Staat. Jetzt dürfen sie kommen, wenn sie sich als Bildungsreisende ausgeben. Immer mehr machen davon Gebrauch. Etwa 80.000 waren es im Jahr 2014, schon 80% mehr 2015. Kurz vor seinem Besuch lockerte US-Präsident Obama die Regelung. Nicht mehr nur Gruppen, auch Individualreisende dürfen nach Kuba. Hotels und die vielen privat geführten Restaurants wie das von Nieves Higueras sind voll. Die neuen Beziehungen zwischen Kuba und den USA bringen Touristen und das ist gut für unsere Wirtschaft. Davon profitieren alle, vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Ich habe 15 Arbeiter, die gut verdienen. Sie bekommen viel Trinkgeld, weil US-Amerikaner nun mal gutes Trinkgeld geben. Damit ernähren sie ihre Familien. Die profitieren davon, ihre Freunde. Es ist wie ein Netzwerk, in dem alles miteinander verbunden ist. Praktizierter Kapitalismus im Sozialismus. Wer auf eigene Rechnung arbeitet, wie Restaurantbetreiber, Straßenverkäufer, Taxi- und Fahrradrikscha-Fahrer oder private Wohnungsvermieter, profitiert vom Tourismusboom auf der Karibikinsel und freut sich auf den Besuch des US-Präsidenten. Denn wenn er in den antiimperialistischen Staat kommt, werden viele folgen. Gebremst ist die Euphorie auf staatlicher Seite. Außenminister Bruno Rodriguez lässt kurz vor dem Höhepunkt des Annäherungsprozesses beider Länder keinen Zweifel am sozialistischen Modell. Unser Volk verändert, was verändert werden muss, damit unser Sozialismus noch gerechter wird und allen ihre politischen und zivilen Rechte garantiert und auch die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rechte für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir garantieren unseren Kindern eine glückliche Zukunft und wollen eine starke Wirtschaft aufbauen, die Wohlstand und Gerechtigkeit und Würde der Kubaner garantiert. Die vom Weißen Haus verkündeten Lockerungen des Embargos reichten nicht aus, so der Außenminister. Das Embargo behindere weiterhin Kubas Entwicklung. Es müsse verschwinden wie die US-Militärbasis Guantanamo. Die kubanische Seite hat viele Forderungen, die Obama ohne die Zustimmung des Kongresses nicht erfüllen kann. Zu geben hat Kuba wenig. Kurz vor dem Besuch aus Washington wurden 4 Dissidenten aus der Haft entlassen und durften in die USA ausreisen.
2 Tage nach der Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs mit der Türkei hat die Umsetzung des Flüchtlingspaktes mit erwartbaren Anfangsschwierigkeiten begonnen. Verabredet ist, dass alle Flüchtlinge, die von heute an illegal von der Türkei nach Griechenland übersetzen, nach einer Einzelfallprüfung zwangsweise in die Türkei zurückgebracht werden können. So ein Plan lasse sich nicht in 24 Stunden in die Tat umsetzen, betonte ein Sprecher des nationalen Krisenstabes. Die Regierung in Athen wartet auf die zugesagte Unterstützung aus Brüssel. Michael Lehmann.
Heute ist der Tag, an dem vieles anders werden soll in Griechenland. Doch auch heute wieder kommen Hunderte, vor allem über die griechischen Inseln, nach Europa. Aufklärungsschiffe der NATO sichten sie im Gewässer zwischen der Türkei und den griechischen Inseln. Wie diese Menschen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten durch ein beschleunigtes Asylverfahren geführt werden sollen, ist unklar. Von heute an sollen theoretisch nur noch die neu angekommenen Flüchtlinge in Griechenland bleiben dürfen, die in der Türkei mit Verfolgung rechnen müssen. Alle Flüchtlinge müssen ab sofort genau überprüft und gegebenenfalls in die Türkei zurückgeführt werden. Angeblich sind bereits Fähren zu diesem Zweck gebucht worden. 2300 Asylexperten, Dolmetscher, Anwälte und anderes Personal erwartet der griechische Regierungschef Tsipras von der EU. Aber ob und wann tatsächlich beispielsweise aus Deutschland 300 dieser Experten einfliegen werden, ist schwer vorauszusagen. Neu angekommene Flüchtlinge auf Lesbos, wie dieser junge Mann aus Kabul, berichten von einer gefährlichen Überfahrt und Attacken durch die türkische Küstenwache. Wir hatten wirklich einen regelrechten Kampf mit der türkischen Küstenwache. 4 oder 5 Mal haben sie unser Boot attackiert. Wir sollten im Meer versenkt werden. Aber wir sind einfach nur weiter.
Only run.
Ob diese dramatischen Berichte stimmen, kann von griechischer Seite aus nicht überprüft werden. Von manchen Schleusern ist bekannt, dass sie Flüchtlinge anweisen, vor der Anlandung ihre Schlauchboote aufzuschlitzen, um gar nicht mehr sofort zurückgeschickt zu werden. Flüchtlingshilfsorganisationen befürchten, dass bei den von heute an vorgesehenen Asylschnellverfahren nicht wirklich gerecht überprüft werden kann, ob ein Flüchtling in die Türkei zurück muss oder nicht. Nächste Frage: Was passiert, wenn sich Flüchtlinge weigern, auf eine Fähre zu steigen, die sie tatsächlich zurückbringen soll? Lucy Kerrigan, die Sprecherin des Internationalen Flüchtlingskomitees für Griechenland, warnt. Aus unserer Sicht wird der Türkei-Deal nur für mehr Verwirrung, für unwürdige Zustände sorgen, auch für Chaos unter den Flüchtlingen, die bereits hier in Griechenland sind. Wenn jetzt ein Rückführungsprogramm aufgebaut wird, das die Menschen aus Griechenland in die Türkei zurückbringen soll, ist das unethisch und es wird dafür sorgen, dass verzweifelte Menschen nach noch schrecklicheren Wegen in Richtung Europa suchen werden. Tausende Migranten aus verschiedenen Ländern haben gestern in Athen, in Thessaloniki und auch auf Lesbos gegen das Abkommen mit der Türkei protestiert. Die Proteste blieben friedlich.
Die Einkaufsstraße in Istanbul, auf der ein Selbstmordattentäter gestern 4 Menschen mit in den Tod gerissen und 39 weitere verletzt hat, ist an Sonntagen normalerweise gut besucht. Heute war es dort auffallend ruhig. Der Attentäter, ein 33-Jähriger mit Verbindungen zum IS, sei identifiziert, ließ der türkische Innenminister heute wissen und versprach weitere Aufklärung. Doch in der Türkei wächst die Angst vor weiteren Anschlägen, berichtet unser Korrespondent Reinhard Baumgarten, auch bei der einheimischen Bevölkerung.
Wir können nicht raus, klagt Eşref Parmakoğlu. Nirgends können wir hin. Die Metro können wir nicht benutzen. Wir haben Angst, irgendwo hinzugehen. Diese Stadt sei ihm in diesen Tagen unheimlich, gibt Abdullah Gündüz zu. Da drüben ist der Taksim-Platz. Da gehen wir normalerweise alle 2-3 Tage hin. Ich zögere jetzt, überhaupt irgendwo hinzugehen. Wenige Stunden nach dem Anschlag tauchen Tarkan Konar und andere Ladenbesitzer in der Estiglalstraße mit Plakaten und roten Nelken auf. Wir werden uns der Trauer und dem Terrorismus nicht beugen, geloben sie. Wir haben keine Angst. Wir werden uns auch nicht daran gewöhnen. Dieses Land bleibt das Land von Frieden und Brüderlichkeit. Mehr als 200 Terroropfer muss die Türkei seit Juli vergangenen Jahres beklagen. Vor einer Woche explodierte eine Bombe im Herzen Ankaras. 37 Tote. Meine Tochter war dort, als die Bombe hochging, erzählt Arslan Sakaoğlu. Sie hatte Nachhilfe und das danach gesehen. Ich habe jetzt Angst, sie zur Nachhilfe oder zur Schule zu schicken. Das Leben müsse trotzdem weitergehen, ist dieser Tage einer der am häufigsten zu hörenden Sätze. Viele Menschen haben Angst, spüren die Beklemmung drohender Gefahr. Er fürchte sich nicht, versichert Yalçın Baş. Aber viele Leute seien verängstigt. Die Straßen sind leer, kaum Verkehr. Es beeinflusst die Menschen. Aber selbst wenn du Angst hast, Gott ergeben. Bei dem Attentäter von Istanbul handelt es sich offenbar um einen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat. Der türkische Innenminister Efkan Ala teilte in Ankara mit, der Attentäter sei als Mehmet Ö identifiziert worden. Damit wurden Medienberichte bestätigt, die von einem 33-jährigen Mann aus Gaziantep gesprochen hatten, der im Oktober aus Syrien in die Türkei eingereist sei. Damit hätte die IS-Terrormiliz bereits mindestens ihren 5. folgenschweren Terroranschlag in der Türkei verübt. Am 12. Januar waren 12 deutsche Touristen durch einen IS-Attentäter getötet worden. Im Juli und Oktober vergangenen Jahres waren mehr als 140 Menschen in der Grenzstadt Suruç und in Ankara Opfer der IS-Terrormiliz geworden.
Für die Ermittler gilt es als erwiesen. Der in Brüssel gefasste mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam wollte sich im November beim Länderspiel gegen Deutschland im Stadion in die Luft sprengen und möglichst viele Menschen mit in den Tod reißen. Das habe er bei seiner Vernehmung in Belgien gestanden. Unklar sei, warum er einen Rückzieher machte, hieß es gestern auf einer Pressekonferenz der französischen Staatsanwaltschaft in Paris. Der Anwalt des 26-Jährigen will die französische Staatsanwaltschaft nun genau wegen dieser Aussagen verklagen und die Auslieferung seines Mandanten verhindern. Aus Brüssel dazu Ralf Siener.
Er werde morgen Vormittag Anzeige wegen Geheimnisverrats erstatten, und zwar gegen den französischen Staatsanwalt François Molin, erklärte der Anwalt von Salah Abdeslam, dem am Freitag in Brüssel festgenommenen mutmaßlichen Unterstützer der Terroranschläge von Paris. Abdeslams Anwalt verwies gegenüber dem belgischen Rundfunksender RTBF auf die gestrige Pressekonferenz des französischen Staatsanwalts. Auf dieser Pressekonferenz hatte Molin erklärt, Abdeslam habe sich am 13. November beim Länderspiel Deutschland-Frankreich im Stade de France in die Luft sprengen wollen, dann aber einen Rückzieher gemacht. Das habe der 26-Jährige nach seiner Festnahme am Freitag in Brüssel den belgischen Ermittlern gestanden. Salah Abdeslam hat die erste Nacht im Hochsicherheitsgefängnis von Brügge verbracht. Zuvor war er wegen einer bei der Festnahme entstandenen Beinverletzung in einem Universitätskrankenhaus in Brüssel behandelt worden. Salah Abdeslam wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Der in Brüssel geborene Abdeslam ist französischer Staatsbürger. Er will sich gegen die von Frankreich geforderte Auslieferung mit allen juristischen Mitteln wehren. Die belgische Staatsanwaltschaft klagt Abdeslam ebenfalls an. Ihm und einem mutmaßlichen Mittäter werden die Beteiligung an terroristischem Mord sowie an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Abdeslams Anwalt betonte, sein Mandant arbeite mit den Ermittlern zusammen und kooperiere mit der belgischen Justiz. Auf einen Antrag zur Freilassung will Abdeslams Anwalt verzichten.
In der Republik Kongo haben die Menschen heute über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Der langjährige Staatschef Nguesso will das Land unbedingt weiter regieren. Und aus seinen Drängen hin wurden mit einer Verfassungsänderung auch die Weichen dafür gestellt. Doch die Opposition hofft auf einen politischen Neuanfang in dem zwar ölreichen, aber dennoch armen zentralafrikanischen Land, berichtet Wim Dorumbusch.
Der 72-jährige Denis Sassou Nguesso gehört zu den Dinosauriern unter Afrikas Staatschefs. Seit 31 Jahren herrscht er über seine 4,5 Millionen Untertanen in der Republik Kongo. Und das soll auch noch ein paar Jahre so bleiben, sagen seine Anhänger. Das Werk des Präsidenten sei noch nicht vollendet. 8 Oppositionskandidaten kämpfen dagegen für den Wechsel. Sollte Sassou Nguesso im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit erhalten, dann wollen sie in der Stichwahl im April den stärksten Herausforderer unterstützen. Beobachter sehen deshalb durchaus Chancen für einen Machtwechsel in der ehemaligen französischen Kolonie westlich des Kongoflusses. Eigentlich hätte der Präsident gar nicht mehr antreten dürfen, denn die Verfassung des ölproduzierenden Landes sah für ihn eine Begrenzung auf 2 Amtsperioden vor. Doch im letzten Herbst sorgte Sassou Nguesso dafür, dass die Verfassung entsprechend geändert wurde. Damit befindet er sich in guter Gesellschaft. Zuletzt hatten auch Burundi, Burkina Faso und die Demokratische Republik Kongo ihre Gesetze so geändert, dass die Präsidenten unbeschränkt an der Macht bleiben können.
Sie gilt schon jetzt als eine der wichtigsten Auslandsreisen des Bundespräsidenten. Joachim Gauck ist am Vormittag zu einem Staatsbesuch in China eingetroffen. In der Hauptstadt Peking trifft er morgen den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und weitere Repräsentanten von Staat und Regierung. Doch es stehen nicht nur politische Begegnungen auf dem Programm. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und Antikommunist Gauck trifft auch zahlreiche Vertreter der chinesischen Zivilgesellschaft und weiß auch um deren Erwartungen an seine Reise. Unser Peking-Korrespondent Axel Dorloff erzählt mehr.
Weder privat noch beruflich. Bundespräsident Joachim Gauck war noch nie in China. Und es wird ein intensiver, umfangreicher und auch schwieriger Staatsbesuch. Im Mittelpunkt der Reise des Bundespräsidenten steht nicht die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder, wie bei vielen anderen China-Besuchen deutscher Politiker. Es sind Themen wie Kultur, Religion und Zivilgesellschaft. Gauck trifft nicht nur Staats- und Parteichef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang, sondern auch chinesische Künstler, Schriftsteller und Vertreter der Kirchen. Gauck kommt zu einer Zeit nach China, in der nach Meinung vieler Experten das Klima zunehmend repressiver und autoritärer wird. Menschenrechtsanwälte werden verfolgt, Medien auf Parteilinie gebracht, Dissidenten inhaftiert. Er hoffe, dass der Bundespräsident die Festnahmewelle gegen Menschenrechtsanwälte anspricht, sagte der politische Kommentator Zhang Lifan gegenüber dem ARD-Studio Peking. Ähnlich äußerten sich auch die bekannten Bürgerrechtsanwälte Mo Xiaoping und Shang Baojun gegenüber der deutschen Presseagentur. Die Familie der kranken Deutsche Welle-Mitarbeiterin Gao Yu bat Gauck, sich für ihre Ausreise zur Behandlung nach Deutschland einzusetzen. Antikommunist, Theologe, Bürgerrechtler. Gaucks persönliche Geschichte ist eine, die in der chinesischen Führung zumindest leichte Nervosität auslösen dürfte. Auch wenn Chinas Führung weiß, wen sie eingeladen hat. Die Einladung hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Deutschlandbesuch höchst selbst ausgesprochen. Gauck beginnt seine Reise in der Hauptstadt Peking, reist dann weiter in die Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai und danach in die alte Kaiserstadt Xi'an. In Shanghai hält Bundespräsident Gauck eine Rede an der Tongji-Universität. Nicht nur dort wird erwartet, dass sich Gauck mit seinem Lieblingsthema Freiheit auseinandersetzt und die Rede auch eine politische Botschaft haben wird.
In der sächsischen Stadt Leipzig ist am Abend die Buchmesse zu Ende gegangen. Themenschwerpunkt der nach Frankfurt zweitgrößten Buchmesse in Deutschland war die Flüchtlingsbewegung und deren Herausforderungen für die europäische Gesellschaft. Rainer Hartmann zieht Bilanz.
Diese Leipziger Buchmesse, das war vom ersten Moment an zu spüren, war politischer als sonst. Integration und Migration, das große Thema. Buchmessenchef Oliver Zille.
Wenn die Welt so im Krisenmodus ist, wie sie ist, dann gilt es ja vielleicht besonders, den Kopf oben zu behalten. Und wir wollen klar Haltung zeigen. Und ich wünsche mir von dieser Buchmesse, dass es auch in diesem Jahr wieder deutlich gezeigt wird.
Mit dem Thema Flüchten und Ankommen haben sich Dutzende Lesungen und Diskussionsrunden beschäftigt. Asylsuchende kamen nicht nur als Zahlen vor, sondern mit ihrer Lebensgeschichte zu Wort. An verschiedenen Hörstationen auf dem Messegelände. Kuratorin Insa Wilke.
Die Flüchtlinge kommen ja an und man tut so, als wären es unbeschriebene Blätter. Aber die haben ja schon ein Leben gelebt. Und wir wollten klar machen, aus was für einem Alltag diese Leute gerissen wurden, wie unterschiedlich der auch ist.
Einer der spannendsten Momente der Messe war natürlich die Verleihung des Buchpreises. In der Königsdisziplin, der Belletristik, ging er diesmal an Guntram Vesper für seinen Roman Frohburg. Der 74-Jährige schildert seine und die deutsche Geschichte anhand des Lebens in seinem gleichnamigen Geburtsort südlich von Leipzig in der sächsischen Provinz. Und so hat Guntram Vesper den Preis für Frohburg entgegengenommen.
Herzlichen Dank. Mehr kann ich nicht sagen.
Zwei Worte, herzlichen Dank von einem Autor, der für ein wortgewaltiges 1000-Seiten-Werk ausgezeichnet worden ist.
Wenn Sie überlegen, dass 6 oder 7 Jahre Arbeit in dem Buch stecken und Sie bekommen so eine fulminante Anerkennung, dann sind Sie sprachlos.
Ein Jubiläum hat diesmal Leipzig liest gefeiert. Zum 25. Mal gab es das Lesefest in der ganzen Stadt mit Veranstaltungen auch an kuriosen Orten, Schwimmbädern, Gefängnissen oder im Landgericht. 3000 Lesungen an 400 Orten waren es diesmal. Publikum und Autoren waren sich wieder ganz nah.
Du kannst halt immer mal wieder in so eine Lesung reinschneiden oder so. Es ist ganz cool.
Es ist erstaunlich, wie viele Leute auch kommen, was für eine Stimmung da einsteht bei diesen Lesungen und wie voll das alles ist. Diese Energie ist einfach großartig.
Die Verlage haben auf der Messe ihre neue Frühjahrskollektion vorgestellt und etliche Autoren ihre neuen Werke. Juli C. zum Beispiel oder Peter Stamm, Benjamin von Stuckrad-Barre oder Sarah Kuttner. Und immer mehr prägen die Cosplayer das Messegeschehen. Tausende von jungen Leuten, die sich in Fantasy-Figuren aus Mangas, Comics und Filmen verwandeln und in die kuriosesten Kostüme schlüpfen.
Das wird alles selbst genäht, selbst bemalt, selbst gebastelt. Steckt sehr viel Arbeit drin, ja.
Um das Buch machen sich die Messemacher derzeit keine allzu großen Sorgen. Die Verkaufszahlen gehen nicht nach unten und auch das befürchtete Buchhändlersterben scheint abgewendet, weil 80% der Händler inzwischen auch online verkaufen. Von Besucherschwund war in diesem Jahr auch bei der Leipziger Buchmesse rein gar nichts zu spüren, so zum Abschluss der Buchmesse ein entspannter Chef. Oliver Zille.
Zunächst mal haben Messe und Festival zusammen 260.000 Besucher bewegt. Und ich glaube, dass Leipzig zum einen gezeigt hat, welche wichtigen Trends es im Buchmarkt gibt. Auf der anderen Seite mit dieser Kraft des begeisterten Publikums und der Medienwirkung der Messe auch starke Impulse gesetzt hat jetzt fürs kommende Frühjahr.
Impulse gesetzt hat diese Leipziger Buchmesse nicht nur für den Buchmarkt, sondern auch für die große gesellschaftliche Herausforderung, die Integration der Flüchtlinge. Sie war damit auch ein Kontrapunkt zu den fremdenfeindlichen Parolen der Pegida-Bewegung, die zuletzt vor allem aus Sachsen zu hören waren. Andreas Berger kommentiert.
Unsere Zeit mag schnell sein, die aktuellen Probleme sind aber nicht schnell zu lösen. In der deutschen Öffentlichkeit fällt eins auf. Immer wenn es um die Geflüchteten und deren Integration geht, stehen schnell Zahlen an erster Stelle, aber kaum das Schicksal der Betroffenen selbst. Merken wir das überhaupt noch? Es ist gar nicht lange her, da war das ganze Land betroffen, als ein Foto durch die Medien ging, das den Körper eines kleinen, toten syrischen Jungen zeigte, vom Meer ausgespuckt, weil er auf der Flucht in ein besseres Leben ertrank. Doch sein Schicksal geriet schnell wieder in Vergessenheit, als immer mehr und schließlich noch mehr Flüchtlinge an die deutsche Haustür klopften. Verständnis? Mitgefühl? Im Leipziger Klett Kinderbuchverlag ist jetzt ein vom Umfang schmales Buch erschienen. Bestimmt wird alles gut, heißt es, und knüpft im Titelbild in gewisser Weise an das im letzten September emotional so berührende Foto des toten syrischen Jungen an der türkischen Küste an. Als Gegenentwurf, wie schon der Titel sagt, bestimmt wird alles gut. Es zeigt auf dem Buchcover eine Mutter und einen Vater, die es Gott sei Dank schaffen, ihre 4 Kinder wohlbehalten aus dem Wasser kommend ans Land zu bringen. Für sie das Land der Hoffnung, dass die Kinder den bisherigen Alltag der Bombenexplosion und Maschinengewehrsalven vergessen lassen möge. Typische Erwachsenendeutung ertappe ich mich beim Formulieren. Den Kindern sticht viel mehr ins Auge, dass der Titel noch in einer anderen Sprache auf dem Buchdeckel steht, in Arabisch. Und schon fragen sie ihre Eltern, begleitenden Erzieher oder Lehrer, warum ist das so? fragen wir uns im Augenblick wirklich gründlich, warum ist das so, dass immer, wenn es um Geflüchtete und deren Integration geht, Zahlen an erster Stelle stehen, kaum das Schicksal der Betroffenen selbst. Einige der Bücher des Frühjahrs 2016 stellen genau diese Frage oder versuchen, die Hintergründe und Zusammenhänge darzustellen, warum das so ist. Erfreulicherweise auch einige der 30 Kinder- und Jugendbücher, die der Leipziger Lesekompass für 2- bis 14-Jährige den Kitas und Schulen ausdrücklich empfiehlt, um sie lebensnah zu erziehen. Denn egal, wie viele der bei uns im Augenblick Schutzsuchenden tatsächlich in Deutschland bleiben, sie werden das Leben hierzulande verändern. Darauf jetzt schon die Jüngsten und Jüngeren dank Literatur sinnlich vorbereiten zu wollen, ist eine nicht hoch genug einzuschätzende Anstrengung der Autoren und Verlage. Die Leipziger Buchmesse hat die Neuerscheinung zu diesem Thema mit gutem Grund aus dem Angebot der vielen tausend Bücher herausgehoben und gewissermaßen in ihr Schaufenster gestellt. Gut so. Antworten, die die Politik derzeit nicht hat, kann Literatur anstoßen. Die Politik ist offenbar viel zu sehr mit dem Blick bis zum Tellerrand beschäftigt. Wenn sie sich noch nicht einmal auf Lösungen fürs Heute einigen kann, wer will da Ideen für die Zukunft erwarten? Zweifelsohne, ein Buch lesen kostet Zeit. Bei der Leipziger Buchmesse nahm man sich immerhin 4 Tage Zeit, Autoren, Politikern und Lesern zuzuhören, ihre Argumente abzuwägen, ihnen zu widersprechen oder eigenes vorzuschlagen. Bewusst ganz anders als der schnelllebige Statement-Austausch bei Talkshows mit Politikern. Verändert hat sich dadurch noch nichts, aber zumindest die Erkenntnis vertieft, in unserer schnelllebigen Zeit ist Hast ein genauso schlechter Ratgeber wie das Reduzieren der Flüchtlingsproblematik auf Zahlen, von denen viel zu viele völlig falsche Vorstellungen haben. Der Blick ins Buch kann da nur helfen.
Über die Botschaften der Leipziger Buchmesse ein Kommentar von Andreas Berger. Und damit kommen wir zum Sport in diesem Echo des Tages. Im Studio ist Ina Kast.
Ja, wir blicken zunächst auf das letzte Bundesligaspiel an diesem Wochenende. Borussia Dortmund trifft gerade auf Augsburg. 69 Minuten sind gespielt und gerade eben ist der BVB mit 2:1 in Führung gegangen. Zuvor sah es alles andere als gut für die Borussia aus, denn Finn Bogason hatte die Augsburger bereits in der 15. Minute in Führung gebracht. Kurz vor dem Wechsel konnte Mkhitaryan aber für den BVB ausgleichen und gerade eben war eben Castro für das 2:1 zur Stelle. Bereits am Nachmittag konnte Leverkusens Trainer Roger Schmidt aufatmen. Seine Mannschaft gewann in Stuttgart mit 2:0. Neben Bellarabi steuerte auch Julian Brandt einen Treffer bei.
Ja, wir waren einfach eine Mannschaft auf dem Platz und haben unsere Chancen genutzt. Nicht alle, ich glaube, ich selber hätte auch noch ein, zwei mehr machen können, aber ja, stehen hinten sicher, machen vor den Toren ein gewisses Spiel, ganz einfach.
Damit klettert Leverkusen auf den 6. Tabellenplatz. Kommendes Wochenende ist dann Länderspielpause in der Bundesliga. Für den Bremer Spieler Papi Djilobodji könnte es unangenehm werden. Er hatte gestern in der Partie gegen Mainz seinem Gegenspieler eine geschmacklose Kopfabgeste gezeigt. Nun befasst sich der DFB-Kontrollausschuss mit dem Vorfall. Dem Senegalesen drohen mehrere Spiele Sperre. In der zweiten Liga hat heute Nürnberg im Topspiel gegen den Tabellenführer Leipzig mit 3:1 gewonnen. Damit rückt Nürnberg bis auf 3 Punkte an die Leipziger ran, ist punktgleich mit dem zweiten Freiburg, der aber morgen noch gegen den KSC spielt. Außerdem trennten sich Bochum und Fürth 2:2, 1860 München und Bielefeld spielten 1:1. Damit machen wir einen Strich unter den Fußball und kommen zur Formel 1. Der Saisonauftakt fand heute im australischen Melbourne statt und dafür mussten die Fans, sofern sie nicht vor Ort waren, früh aufstehen. Diejenigen, die das geschafft haben, wurden mit einem deutschen Sieg belohnt. Nico Rosberg gewann im Mercedes das Rennen im australischen Melbourne und sein Teamkollege Weltmeister Lewis Hamilton landete auf Platz 2. Jens Wolters fasst das Rennen zusammen.
Das Ergebnis, wie so oft in den vergangenen Jahren, die Entstehung aber eine deutlich spannendere. Diesem Mercedes-Doppelsieg kam Sebastian Vettel ziemlich in die Quere. Der Ferrari-Mann erwischte einen perfekten Start und setzte sich an die Spitze. Ein Nachteil für ihn war eine Rennunterbrechung. Die gab es, weil der Spanier Fernando Alonso einen schweren Unfall hatte, den er aber bemerkenswerterweise völlig unverletzt überstand. Die Rennentscheidung dann in der Boxengasse. Probleme bei Sebastian Vettels Reifenwechsel brachten Nico Rosberg an die Spitze und der fuhr den Sieg vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton dann auch ins Ziel. Sebastian Vettel wurde Dritter. Am Rande des Rennens sprachen sich die Teams einstimmig gegen den neuen Qualifying-Modus aus. In letzter Instanz muss aber der Motorsport-Weltrat dies noch absegnen.
In 2 Wochen geht es mit dem Rennen in Bahrain weiter. Die Wintersportler haben ihr letztes Wettkampfwochenende in dieser Saison hinter sich gebracht. Yacht und für Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg endete diese Saison mit einem Sieg im Riesenslalom in St. Moritz. Leider verpasste sie trotz einer fulminanten Aufholjagd im zweiten Lauf die kleine Kristallkugel für die beste Riesenslalomläuferin der Saison. Die Kugel gewann die Österreicherin Eva-Maria Brehm, die heute Vierte wurde. Viktoria Rebensburg zeigte sich als faire Verliererin.
Es war echt spannend. Also ich habe erst gedacht, dass es die Brehm sicherlich holt. Und dann habe ich schon gesehen, dass sie oben ein bisschen das Bremsen angefangen hat, die ersten Tore runter. Dann habe ich schon gedacht, das könnte eng werden. Und wenn das Ziel noch 20 Meter länger gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, wirklich eng geworden. Aber man muss wirklich sagen, die Eva hat es extrem verdient. Sie war sehr, sehr konstant über die ganze Saison. Sie war einfach am Anfang, die ersten drei Riesenslaloms, zu weit weg.
So viel vom Sport. Und das war das Echo des Tages heute mit Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.